das ist sehr ermutigend, oder? Also auch für mich, wir müssen nicht perfekt sein. Und ich habe auch im Vorhinein gedacht, ich gebe heute das, was ich kann und Gott muss einfach Gnade schenken. Weil ihr merkt, mit der Emilia ist gerade echt, hui, intensiv. Aber so ist das Leben und Gott ist treu. Wir haben heute schon ganz viel über Psalm 139 gehört. Und wem das jetzt alles zu schnell ging mit den Liedern, manchmal kann man ja gar nicht so schnell alles aufnehmen, habt ihr jetzt noch die Gelegenheit, euch genauso wie die Kleingruppe Chor mit dem Psalm 139 intensiver zu beschäftigen, und zwar in den nächsten Minuten werden wir das tun. Der Psalm 139, die Christine hat es ja schon gesagt, das ist total der bekannte Psalm. Also ich glaube, viele von euch wussten gleich, als sie gehört haben, 139, ah ja, klar, darum geht es in diesem Psalm. Und wir wollen ihn heute mal komplett anschauen, Vers für Vers, was denn alles in diesem Psalm drin steckt. Weil er liest sich wirklich sehr gut, im Großteil, liest er sich sehr gut und ist voller Ermutigung für uns. David hat ja diesen Psalm geschrieben und über manchen Psalme wissen wir Bescheid, in welcher Situation er die geschrieben hat. Das steht manchmal ja so im Vorhinein als David, Punkt, Punkt, Punkt und so. Das steht bei diesem Psalm nicht. Wir wissen gar nicht, wann er den geschrieben hat. Aber wir wissen ja von David, dass er ein Mann Gottes war. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, heißt es ja in der Bibel. Das heißt, es war ein Mann, der Gott liebte von ganzem Herzen. Und zwar trotz seiner Fehler, ne? Wenn man Davids Leben anschaut, der hat ja echt oft versagt und so mal richtig, ich sag mal, ins Klo gegriffen. Aber er wird trotzdem betitelt mit ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ich glaube, das lag wirklich an seinem Herzen, weil er Gott von ganzem Herzen liebte und es liebte, vor allem in seiner Gegenwart zu sein. Da lesen wir ja auch ganz viel in dem Psalm davon, wie er sich gesehnt hat danach. David war aber jemand, ich habe es schon angedeutet, der nicht nur die Höhen kannte, sondern auch sehr die Tiefen des Lebens. Nicht nur, wenn er versagt hat, sondern auch, wenn andere ihm nach dem Leben trachteten, kannte er das auch. In allem fand er immer wieder Trost und Zuflucht. Und ich glaube, das ist so wertvoll in diesen Psalmen, dass wir irgendwie so reingenommen werden in das ganz private Glaubensleben von David. So, das heißt, Psalm 139, ich stelle mir das so vor, wie David irgendwo unterm Baum saß und in seinem stille Zeitheftchen so diesen Psalm aufgeschrieben hat. Aus einer sehr persönlichen Zeit, aber anscheinend hat er es ja veröffentlicht ziemlich schnell, deswegen können wir auch uns da eins machen in diese ja, persönliche Beziehung, die David mit Gott hatte und die wir auch mit Gott haben können. Der Psalm, der lässt sich in vier Abschnitte aufteilen und wir werden jetzt alle vier Abschnitte jetzt mal nochmal, ich werde nochmal alles vorlesen und wir werden mal rausfinden, um was es da in diesen Abschnitten geht. Weil jeder dieser Abschnitte enthält eine wichtige Aussage von Gott, von Gottes Wesen. Das heißt, Psalm 139 zeigt uns sehr gut, wie Gott ist, wie sein Wesen ist. Jetzt hat David aber nicht eine theologische Abhandlung über Gottes Wesen geschrieben in diesem 139. Psalm, sondern er wusste, dass Gott was mit ihm zu tun hat. Dass diese Aussagen, die er trifft über Gott, dass die sehr stark auch zeigen, wie Gott sich gegenüber ihm ganz persönlich verhält und was er über ihn denkt. Die Wahrheiten Gottes haben direkten Bezug auf unser Leben, auf unser Sein, auf unseren Alltag, weil Gott eben nicht ein Gott ist, der irgendwo weit weg ist, vielleicht irgendwann mal die Welt erschaffen hat und sich dann zurückgezogen hat. Nee, sondern ein Gott, der ganz nah ist. Ganz nah und nicht weit weg. So, wir werden jetzt Stück für Stück anschauen und wir lesen die ersten Verse aus Psalm 139 und das sind die Verse 1 bis 6. Ein Psalm Davids vorzusingen, das haben wir jetzt schon gehört, gell? Ich singe es jetzt nicht vor, wir lesen es jetzt nur noch. Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Die Christina hat schon gesagt, was diese Verse über Gott aussagen. Nämlich, Gott ist allwissend. Gott ist allwissend. Gott weiß alles. So, wenn wir jetzt diese Wahrheit Gottes anwenden, ich habe ja gesagt, das hat was mit uns zu tun. Gottes Wesen hat was mit uns zu tun. Wenn Gott alles weiß, heißt das ganz logisch, er weiß auch alles über mich. Oder? Also wenn Gott alles weiß, dann weiß er auch, was in mir ist. Und David schreibt es ja auch so. Er kennt mich durch und durch. Er erforscht mich. Er kennt mich. Er weiß, wie ich mich fühle. Er kennt mein Außen. David zählt ja auf. Er sieht mein Ausstehen, mein Sitzen, mein Gegen, mein Liegen. Er beschreibt ja eigentlich so den ganzen Tagesablauf. So, Gott sieht, wenn wir aufwachen, wie wir aufwachen, wie es uns dabei geht. Er sieht den ganzen Tagesablauf, unser Gehen, unser Handeln im Alltag und er sieht auch, wenn wir uns wieder ins Bett legen. Er sieht unser Außen, aber er sieht dabei ja auch unser Inneres, unsere Gedanken, die wir haben. Er hört auch, was wir reden, bevor wir es aussprechen. Da gehen ja ganz viele Gedanken erstmal voraus, bis wir das dann, also sollte es zumindest, gell? Manchmal ist es auch anders. Manchmal sagen wir auch was, ohne vorher drüber nachzudenken. Ja. Aber selbst das, Gott sieht es selbst in unserem Herzen, was sich da bewegt. Er sieht, was ich tue und er weiß auch, warum ich es tue. Er sieht meine Vergangenheit, er weiß, was mich geprägt hat. Er sieht meine Gegenwart, er sieht meine Zukunft. Er sieht meine Sehnsüchte, meine Fehler, meine Sünden, mein Herz im Allen. Ihm ist nichts unbekannt. Alle meine Wege, so heißt es ja, liegen vor ihm. Alle meine Wege, ich stelle mir das immer so vor, so oft sind wir ja an so Kreuzungen, gell? Und dann haben wir die Möglichkeit, wo gehen wir lang? Und irgendwie ist für Gott alles klar, ja. Jetzt gibt es die Möglichkeiten und Gott möchte uns da führen. Gott ist von keiner Entwicklung in meinem Leben überrascht. Mich beruhigt es total. Ehrlich gesagt, mich hat es auch total beruhigt, als ja, was alles so in den letzten Jahren geschehen ist. Ich muss es nicht ausführen, ihr wisst es alles. Aber es ist irgendwie schön zu wissen, Gott hat es nicht überrascht. Der wusste das, der hat trotzdem alles im Griff. Er ist nicht davon überrascht und ist jetzt nicht nur weltpolitisch, weltgeschichtlich, sondern auch in meinem ganz persönlichen Leben. Er ist auch nicht überrascht davon, wie es mir damit geht, weil er mich durch und durch kennt. Jetzt gibt es ja so einen Ausspruch, wenn man diese Verse hören könnte, gell? Big Brother is watching you. Ja? So, Gott sieht alles, pass auf, was du tust und was du denkst, Gott wird es sehen. Das ist ja so eine Wahrheit, dass Gott allwissend ist. Das könnte einen auch so ein bisschen Unbehagen auslösen. Bei David ist es irgendwie gar nicht so. Der singt da wunderbar drüber, dass Gott alles weiß über ihn. Und er fühlt sich dabei wohl und angenommen. Interessant ist ja dieses Wort erkennen oder kennst mich. Er sagt, der Herr, du erforschst mich und kennst mich. Das Kennen ist ja ein ganz, ganz wichtiger Ausdruck im Alten Testament, dieses Erkennen. Ja, da heißt es, wenn das jemand interessiert und halt Althebräisch lernen möchte. Und es bedeutet nicht nur einfach mal was zur Kenntnis nehmen. Ah ja, weiß ich schon. So nach dem Motto, Gott weiß es halt einfach, weil er allwissend ist, weiß er halt alles. Es bedeutet was viel Tieferes, jemandem nah zu sein oder auch sich für jemanden zu entscheiden. Das ist eine bewusste Entscheidung, ein bewusster Akt, jemanden zu erkennen. Und es ist nicht einfach nur was logisch irgendwie funktioniert dann, sondern es hat was mit dem Herzen Gottes zu tun, dass er uns kennt. Gott ist uns nah und möchte uns auch nah sein. Er weiß nicht einfach nur, wie es uns geht, weil er eben allwissend ist, sondern er interessiert sich dafür. Es ist sein Interesse. Ihm ist es wichtig, wie es uns geht. Und ihn lässt es auch nicht kalt, wenn es uns nicht gut geht. Ihn lässt es auch nicht kalt, wenn es uns nicht gut geht und wir sind selber schuld. Manchmal denkt man das ja, oder? Ich denke das irgendwie, ich weiß, bin selber schuld. Und was für ein Gottesbild haben wir da? Gott ist ein liebender Gott, den das interessiert. Und ich glaube, der so oft mitweint, wenn es uns schlecht geht. Am Anfang des Jahres haben wir uns die Jahreslosung angeschaut. Gell? Viele nicken. Das ist so die Jahreslosung, die begleitet uns immer mal wieder. Gell? Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist Elroy. Und das drückt es ja genauso aus. Gott schaut nicht von der Ferne nur zu, sondern ist mittendrin. Ich finde es auch so schön, wie David es aufbaut. Vielleicht kannst du noch mal den Text einblenden. Er sagt ja erstmal, verstehst meine Gedanken von Ferne, und dann sagt er, du bist um mich, und dann heißt es, und du bist dann von allen Seiten um mich. Er steigert es so. Ich habe in der Schule auch total Gedichtsinterpretation geliebt. Und ich finde, es kommt da auch so zum Ausdruck, irgendwie dieses Wissen, Gott ist von Ferne, aber er ist irgendwie ganz nah, und eigentlich ist es so richtig um mich drum. Und das Neue Testament setzt noch eins oben drauf und sagt, Jesus lebt in dir durch den Heiligen Geist. Nochmal eins oben drauf. Was für ein großer Schatz. Und dann heißt es, der Gott hält seine Hand über mir. Das, ich würde mal fast sagen, das ist so ein bekannter Bibelvers aus diesem Vers. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Die Hand Gottes ist im Alten Testament auch so ein Kernbegriff. Es ist nicht einfach so die Hand Gottes, die halt so über mir ist. Sondern die bedeutet, dass Gott aktiv am Wirken ist. Wenn das heißt, dass Gottes Hand über jemanden war, heißt es nicht nur, er bewahrt halt so passiv, so guckt, dass halt nichts passiert oder so, sondern heißt, dass er uns unterstützt, dass er uns stärkt aktiv, dass er uns führt und leitet. Gott ist allwissend und deswegen weiß er alles über uns, aber er interessiert sich auch für uns in allem, was wir durchleben. Jetzt wollen wir mal weitergehen, die nächsten Verse, Verse 7 bis 12. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Den zweiten Teil dieses Psalms kann man überschreiben mit: Gott ist allgegenwärtig. Gott ist überall da. Wenn Gott allgegenwärtig ist, heißt es über uns, Gott ist auch bei mir. Und zwar immer. Er verlässt mich niemals. Es gibt keinen Ort und keine Situation, an dem ich mich vor Gott verstecken könnte. Und David beschreibt es ja so schön als Gegensätze. Ne? Also egal wie hoch ich gehe in den Himmel, egal wie tief runter, das Tiefste, was er kannte, war halt irgendwie das Totenreich. Egal wie weit links, wie weit rechts, wie weit oben, wie weit unten, Gott ist überall da. Und selbst in der Finsternis, wie er das ja beschreibt, selbst wenn alles dunkel scheint oder dunkel ist, ist Gott da. Und weil Gott da ist, ist nicht ganz dunkel. Sondern Gott ist Licht. Das lesen wir auch im Wort Gottes. Und wo er ist, da scheint sein Licht. Menschen haben ja immer wieder versucht, sich vor Gott zu verstecken. Das lesen wir auch in der Bibel. Ich glaube, das bekannteste Beispiel davon sind Adam und Eva. Ihr kennt die Geschichte, denke ich. nachdem sie diese Frucht des Baumes gegessen hatten, obwohl sie ja wussten, sie durften es nicht. Und dann schämen sie sich und ihnen wird es bewusst, was sie getan haben und ihre Reaktion ist, sie verstecken sich. Eigentlich total blöd, gell, sich vor Gott verstecken. Aber sie tun es trotzdem, weil sie sich so schämen, was sie getan haben. Und Gott, ich finde es so berührend, wie Gott es dann macht. Gott macht sich auf die Suche nach Adam und Eva, obwohl er ja genau wusste, hinter welchem Busch sie sich verstecken, oder? Also, er hätte sie auch irgendwie anders machen können, oder? So, ah, jetzt kommt mal raus, so, und jetzt stelle ich euch mal direkt vor mir und jetzt werden euch mal die Leviten gelesen. Aber Gott ruft ja diese Frage, Adam, wo bist du, in diesen Garten Eden hinein, obwohl er doch weiß, wo er ist. Ich finde, das zeigt auch so das Herz Gottes. Obwohl er allgegenwärtig ist, obwohl er allwissend ist, ist er interessiert und geht auf die Suche nach uns, obwohl ihm doch alles klar ist. Aber er will diese Beziehung und diesen Bezug zu uns. Adam und Eva konnten sich nicht vor Gott verstecken. Aber sie wussten, da ist was riesig Großes, Schlechtes passiert. Ich glaube, Adam und Eva, wenn die denen sich, also was die eigentlich verbockt haben, gell? Also nicht, dass wir es besser gemacht hätten, aber, aber ich glaube, die waren sich ja dem Ausmaß gar nicht bewusst, was da jetzt schiefgelaufen ist. Aber Gott sieht es und er konnte es nicht so stehen lassen. Und was tut Gott? Er verheißt ihnen jetzt schon, es wird jemand kommen und der Schlange den Kopf zertreten. Und wir leben in dieser Gnadenzeit, wo das schon geschehen ist. Jesus ist gekommen und hat den Weg zum Vater freigemacht. Gott konnte diese Trennung nicht so stehen lassen zu uns. Er konnte das nicht stehen lassen, dass Menschen sich vor ihm verstecken müssen, weil er eben heilig und gerecht ist. Er konnte es nicht stehen lassen und schickt seinen Sohn Jesus. Und Jesus stirbt für uns am Kreuz, weil er ein perfektes Leben gelebt hat und der Sohn Gottes war und gibt alles für uns, damit der Weg zum Vater frei ist, dass wir uns nicht verstecken müssen, dass wir nicht unsere Scham regieren lassen müssen, unsere Schuld, weil wir was falsch gemacht haben, sondern weil Jesus gestorben ist am Kreuz, können wir in Vergebung leben mit Gott und Gott kann uns vergeben. Vielleicht verstecken wir uns manchmal gar nicht so als ganze Person, vielleicht sind es so einzelne Bereiche, das kenne ich auch eher von mir, ne? So einzelne Bereiche, die wir nicht so, also natürlich wissen wir, Gott weiß alles, ne? Ist ja klar. Aber trotzdem verstecken wir sie oder lassen Gott nicht dran. Aber wie dumm eigentlich von uns, oder? Gott kann uns vergeben, dass wir ohne Schuld und Scham mit Gott leben können. Weil Gott immer da ist, kann er dich immer halten und führen. Das ist ja, was David sagt, er hält mich und führt mich. Du darfst dir seiner Gegenwart immer gewiss sein. Er wird dich niemals verlassen und dich niemals loslassen. Der dritte Teil, der ist auch ganz bekannt. Der Unbeliebte kommt erst bei Teil 4, gell? Die Bibelkenner wissen das. Aber wir sind jetzt noch beim dritten Teil, Verse 13 bis 18. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken. Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Wenn ich aufwache, bin ich noch immer bei dir. Ich habe den Teil überschrieben mit Gott ist kreativer Schöpfer. Da haben wir schon einiges gehört mit diesem Poema, was das ja auch so ausdrückt. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie Leben entsteht. Also natürlich weiß ich rein biologisch, wie das funktioniert und so, aber dass dann doch da so ein Baby im Bauch plötzlich ist, ist ja schon irgendwie krass. Gell? Auch wenn man schon so viel weiß mit Zellteilung, bla bla blub. Die Kerstin könnte uns das wahrscheinlich alles ganz schön anatomisch erklären. Aber es ist trotzdem Wunder, oder? Dass da plötzlich ein Mensch, ein ganz eigenständiger Mensch entsteht. Wir leben ja in einer Zeit, in einer ganz anderen Zeit wie David, gell? Ich weiß nicht, was David, ich weiß nicht, was die für ein Wissen da schon hatten von Biologie und Anatomie, keine Ahnung. Aber wir leben ja in einer Zeit, da weiß man schon ziemlich viel, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht sagt man 50 Jahren, da hat man noch nicht so viel gewusst, wahrscheinlich. Aber ich würde mal sagen, wir wissen auf jeden Fall schon mehr als David damals, gell? Also ich glaube, da können wir alle mitgehen. Aber ich finde, je mehr man darüber versteht, auch was für ein Zusammenspiel da ist von Organen, Hormonen und chemischen Prozessen und biologischen Reaktionen, bla bla bla, umso mehr muss man eigentlich staunen, dass das alles so funktioniert, anscheinend aus Zufall, oder? Was für ein kreativer Schöpfer dahinter steht und je mehr man in die Mikro, ach, ich kenne mich ja auch nicht aus, in diese ganz kleinen Sachen reingeht, wie Gott das so ins kleinste Detail alles so aufeinander abgestimmt hat, dass das so funktioniert, ist für mich total erstaunlich. Und diesen Aufwand macht er für jeden Menschen. Es funktionieren ja alle Menschen so kompliziert, sage ich jetzt mal. Mich bringt es zum Staunen, welch ein genialer und kreativer Schöpfer dahinter steckt. Wenn Gott ein kreativer Schöpfer ist, dann hat er auch mich gemacht. Das ist die Aussage, die es über uns sagt. Er hat mich gemacht und rein wörtlich heißt es ja gewoben. Vielleicht hat auch manche so im Kopf drin, heißt es gewoben. Also wie ein Weber einen Teppich webt. Also ich habe noch nie einen Teppich gewebt. Aber ich stelle mir das so vor, also obwohl mein Mädchenname ist ja ein Weber, gell? Aber das hat nichts. hat nichts. Und wir haben ja auch Webers hier, vielleicht wisst ihr. Schneider. Eigentlich müsst ihr es wissen, gell? Aber, naja, auf jeden Fall stelle ich mir das so vor, wie jemand sich da überlegt, was nehme ich da für Materialien? Wie soll da nachher aussehen? Welche Farben, welche Muster, wie engmaschig muss ich das machen? Gott war sehr kreativ und hat bestimmt auf seine Art und Weise, wie Gott eben überlegt, weiß ich auch nicht, aber er hat bewusst jeden Einzelnen so geschaffen. Er war kreativ und jeder Handgriff hat gesessen. Jeder Handgriff hat gesessen. Ihm ist kein Fehler bei dir unterlaufen. Ah Mensch, jetzt habe ich das ganz vergessen. Ah Mensch, ich wollte sie doch eigentlich so machen. Ach naja, es ist halt so. Oft, wenn wir uns manchmal gerne, also wir haben so oft diesen Wunsch nach Optimierung. Also ich finde, dieser Wunsch nach Optimierung ist sehr groß in unserer Zeit gerade irgendwie. Nicht nur was, also unser Körper an sich, gell? Also da könnte ich euch jetzt auch verschiedene Sachen aufzählen, die ich gern anders hätte oder so. Oder auch unser Charakter, ich wäre gern so lieber so wie die oder wie der. Aber manchmal wird mir das so richtig bewusst, wenn ich das Meisterstück Gottes bin, dann ehrt es doch Gott nicht, wenn ich sage, eigentlich hätte ich es gern anders gehabt. So. Was hast du denn da gemacht? Ich glaube, wenn wir uns annehmen als Schöpfung, so wie wir sind, dann ehren wir Gott damit. Weil wir sind sein Meisterstück, wie ein Künstler etwas schafft. Und das sind wir. Das steht auf unserer Stirn, wie wir schon gehört haben. Ich glaube, das muss man sich immer wieder sagen. Und deswegen ist Gottes Wort auch so wichtig, dass wir es drin lesen. Das heißt natürlich nicht, wenn wir Gottes perfekte Schöpfung sind, dass wir alles richtig machen. Das haben wir auch schon gehört. Ne? Man könnte ja daraus schließen, ach so, ja gut, dann ist ja alles gut, so wie ich bin. Ha, ich bin halt so aufbrausend, so hat mich Gott halt gemacht. Ja, also ihr wisst, das hat auch irgendwo seine Grenzen. Das sind ja Schwächen, die, an denen wir arbeiten können. Und das sehen wir auch tatsächlich gut im nächsten Teil. Das ist, ich habe schon gesagt, das ist so der unbeliebte Teil. Das sind solche Verse, die liest man dann nicht vor, gell? Weil die dann irgendwie nicht so reinpassen. Aber ich finde es gut, wenn wir uns das Gesamte mal anschauen. Verse 19 bis 24. Ach Gott, wolltest du doch den Frevler töten, dass doch die Blutgierigen von mir wichen, denn voller Tücke reden sie von dir und deine Feinde erheben sich ohne Ursache. Soll dich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse sie mit ganzem Ernst, sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Ich habe diesen Teil überschrieben mit Gott ist heilig. Dieses Bild, was da aufgezeigt wird mit diesen Feinden und diesem enormen Hass, den David dann hat und er wünscht, die werden getötet und also, ne, das passt überhaupt nicht in unser neutestamentliches, gell? Das löst irgendwie so, das kann ja nicht so gemeint sein, gell? Aber was ich daraus spüre in diesen Versen, ist eine enorme Verbundenheit, die David mit Gott erlebt. Weil er begründet es ja, gell? Soll dich nicht die hassen, Herr, die dich hassen? Er macht sich da eigentlich total eins mit Gott und tritt irgendwie für ihn ein, sag ich jetzt mal, weil Menschen da sind, die Gott nicht ehren. Und die ihn verleugnen, hassen oder verabscheuen, heißt es da. In den ersten Versen zeigt ja David auf, wie genial Gott ist, dass er allwissend ist, dass er allmächtig ist, dass er kreativer Schöpfer ist, dass er, wie liebevoll er ist, dass er es eigentlich gar nicht aushalten kann jetzt am Schluss, dass da Menschen gibt, die was gegen Gott haben. Und außerdem muss man verstehen, dass ja damals das Verständnis war, David war ja der Gesalbte des Herrn, der Gesalbte, der Gesandte Gottes. Und dass wenn Leute ihn angegriffen haben, dass es eigentlich hieß, ich greife Gott an. Das ist irgendwie so ein Verständnis, da können wir nicht mehr so irgendwie das nachempfinden. Aber so war ja dieses Verständnis. David will, dass Gott geehrt wird. Und dass er verherrlicht wird. Und er sieht eben, da gibt es Menschen, die tun das nicht. Wenn wir solche Verse lesen in der Bibel, ist es immer ratsam, das Gesamtzeugnis der Schrift zu sehen. Ne? Jesus hat gesagt, liebt eure Feinde. Also können wir jetzt nicht sagen, ja, David hat ja seine Feinde gehasst, also können wir es auch. Das ist ja das, was er aus seinem Gefühlsleben schreibt, gell? Aber wir sehen im Gesamtzeugnis auch vor allem, was Jesus gesagt hat, dass Jesus gesagt hat, liebt eure Feinde. Aber David lebt uns hier einen Eifer um die Ehre Gottes vor. Ein Wunsch, dass Gott geehrt wird und dass Sünde zu verabscheuen ist. Und das wiederum finden wir tatsächlich auch wieder im Neuen Testament, die Sünde zu hassen. Nicht den Menschen, der es tut, auch nicht uns selber, wenn wir sie tun, sondern die Sünde an sich zu hassen. Das Böse, das Unrecht, was geschieht. Und ich finde es dann so interessant, ich stelle mir das so vor, diese ersten Verse, wie so David so richtig in Aufruhr ist, gell? Wie, oh, das kann doch nicht sein und die sollen aufhören und ich hasse die, weil die dich hassen. Und dann kommen eben diese letzten zwei Verse, die Johanna auch schon vorgelesen hat. Und da spüre ich so, dass er dann einen kurzen Moment Stille hält und denkt, Moment mal, wie ist denn das bei mir? Ich bin ja auch nicht perfekt. Und was habe ich nicht schon alles getan, was Gott auch nicht geehrt hat? Und er dann betet, erforsche mich und erkenne mein Herz. Prüf mich sieh, ob ich auf bösen Wege bin. Ich will es so gern richtig machen. Und ich will dich ehren und so oft kriege ich es gar nicht hin. Und ich glaube, das können wir so gut nachvollziehen. Gott hat uns durch Jesus heilig gesprochen. Auf unserer Stirn steht Heilige. Du bist heilig. Wenn Jesus dich errettet hat, bist du heilig. Und trotzdem tun wir Dinge, die nicht heilig sind. Aber unser Wunsch, das glaube ich, wenn wir uns für Jesus entschieden haben und ihm nachfolgen, dann pflanzt Gott in uns den Wunsch, so zu leben, dass es Gott gefällt. Heilig zu leben. Und da kommen wieder die Dinge rein, die du vorgelesen hast, Kerstin, am Anfang, wo wir den Wunsch haben, uns so zu verhalten und trotzdem merken wir, wir schaffen es aber nicht aus eigener Kraft. Und wir müssen es auch nicht aus eigener Kraft schaffen, sondern Gott hilft uns dabei. Deswegen ist auch Davids Wunsch, dass Gott ihn immer prüft und zurechtbringt. Und ich glaube, dass Gott solche Wünsche und solche Gebete, wenn wir sie ernsthaft zu Gott bringen, so gerne erfüllt. Und es liebt, wenn wir solche Gebete zu ihm haben. Sieh, ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Gott möchte uns leiten auf ewigen Wege. Und ich komme zum Ende. Ich möchte jetzt noch beten. Wir werden jetzt noch zwei Lieder, ein Lied singen. Und nutzt es einfach auch als Zeit, um das zu reflektieren. In diesem Psalm stecken ja ganz viele Wahrheiten drin, gell? Und manchmal ist das so ein Punkt, wo man denkt, okay, das ist jetzt für mich, da muss ich irgendwie näher dran. Bewegt es einfach vor Gott jetzt in dieser Zeit. Und vielleicht nimmst du den Psalm auch mit in die nächste Woche. Vielleicht lest ihn nochmal selber durch. Je öfter, desto besser. Weil manchmal gehen einem da ganz andere Sachen nochmal auf. Herr, ich danke dir, dass du durch dein Wort zu uns redest und ich danke dir, dass du so ein guter Gott bist und ich danke dir, dass wir dich Stück für Stück mehr erkennen können, wie du bist. Ich danke dir, dass du dich offenbarst, dass du dich gezeigt hast, dass du dich eben nicht versteckst und ich danke dir, dass auch wir uns nicht verstecken müssen, sondern ja, vor dir ein offenes Buch sind. Und wir sind nicht nur einfach ein Buch, sondern wir sind deine Schöpfung. Und ich bete, dass wir das immer, immer mehr erkennen und möchte dich bitten, dass du unser Herz an den Stellen berührst, die für uns wichtig waren. Amen.